Herzlich willkommen zur 92. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
Und mein Name ist Marie. Hallo.
Hallo. Boah, Leute, ich habe eine so krasse Reportage geguckt über ProAna. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast und von ProAna Coaches vor allen Dingen.
Also von ProAna oder Ana Coaches nicht, aber tatsächlich davon schon mal und dass das da irgendwie ganz problematisch ist, weil es eben auch so Hashtags gibt, worunter man das dann finden kann und weil das halt wirklich sehr gefährlich ist und Leute dazu animieren kann, daran teilzunehmen und das so als neues Schönheitsideal zu sehen und halt super, super gefährlich ist, ne?
Wahrscheinlich müssen wir an dieser Stelle auch kurz eine Triggerwarnung aussprechen, weil es jetzt in den nächsten Minuten einmal um Essstörungen, um das Thema Essstörungen geht. Vielleicht skippt ihr einmal, wenn das euch jetzt vielleicht persönlich betrifft oder zumindest auch persönlich betroffen macht. Wir hatten da ja im Vorfeld jetzt schon einmal so ein bisschen drüber kurz gesprochen und hatten halt so ein bisschen überlegt, dass wir das Thema eigentlich an sich mega wichtig finden. Denn bei dieser Pro-Ana-Geschichte, da geht es halt um das Thema Bulimie und Magersucht. Und diese Pro-Ana-Coaches, die suchen sich halt explizit Mädels im Internet, auch gerade bei den Social-Media-Plattformen, um denen quasi zu zeigen, wie die noch mehr abnehmen können. Und da ist halt auch ganz oft das Problem mit Pädophilie und also ganz, ganz gruseliges Thema. Aber ich finde es halt enorm wichtig, darüber aufzuklären. Und ja, wir hatten jetzt halt überlegt, ob wir vielleicht darüber mal wirklich eine Folge machen. Vielleicht sind ja auch einige Flüsterfriends, die vielleicht auch sogar schon mal betroffen waren und eventuell die Geschichte so ein bisschen mit uns teilen wollen. Also ihr könnt uns natürlich gerne anschreiben. Wir würden die Geschichte natürlich auch anonym behandeln, gar keine Frage, aber vielleicht hat jemand damit Erfahrung gemacht, ist vielleicht auch schon mal angeschrieben worden oder so. Vielleicht wollt ihr uns gerne schreiben, oder vielleicht wollt ihr uns auch gerne ein Feedback geben, ob ihr euch vorstellen könnt, dass wir darüber halt einmal eine Folge wirklich machen, ob ihr das daran Interesse habt überhaupt. Genau, aber das wäre so unsere Idee.
Ja, richtig, genau. Also sollte euch dieses Thema irgendwie betreffen und ihr seid schon bereit dazu, darüber zu sprechen, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns vielleicht einmal eine Nachricht schreibt, entweder per E-Mail oder auch bei Instagram. Und wie gesagt, wir würden das auf jeden Fall anonym behandeln. Und
streng vertraulich auch.
Richtig, genau. Und suchen eigentlich nach jemandem, der uns da vielleicht direkt aus diesen Kreisen so ein paar Informationen geben kann, damit wir das vielleicht alles für eine Folge ein bisschen aufbereiten können, um darüber aufzuklären und hoffentlich ganz vielen Menschen ja die Augen zu öffnen, damit die eben nicht in solche Kreise abrutschen.
Genau, und vielleicht auch einfach ein bisschen alarmiert sind und gewarnt sind, wenn das da halt auch vielleicht so gewisse Signale sind, die einem vielleicht dann auch vorsichtiger werden lassen und auf die man vielleicht dann nicht anspringt, weil man davon schon mal irgendwo gehört hat. Das ist so unsere Idee eigentlich gewesen dahinter.
Oder dass euch das auffällt, wenn bei euch, wenn jemand in eurem Umfeld vielleicht gerade droht, auf sowas reinzufallen oder irgendwie von so jemandem rekrutiert, gecoacht wird, ne, dass ihr dann auf jeden Fall die Alarmsignale erkennt und rechtzeitig da einschreiten könnt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Genau.
Ja, dann kommen wir jetzt noch, bevor der Fall anfängt, zu etwas Schönem. Und zwar haben wir auch in dieser Folge wieder ein Buch zu verlosen. Und das ist dieses Mal True Crime Schweiz 2. Und da bist du ja auch drin vertreten, ne Lisa?
Richtig.
Ja, vom Erfolgsautor Adrian Langenscheid, mit dem wir auch schon oft zusammengearbeitet haben. Wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt, das erfahrt ihr wieder am Ende der Folge. Also sperrt die Lauscherchen auf und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall dann schon mal viel Glück.
Genau.
Und in dieser Folge hast du uns ja auch netterweise wieder einen Fall mitgebracht. Ich habe ihn tatsächlich schon vorab gehört, weil wir das zeitlich jetzt sonst nicht anders geschafft hätten. Aber damit wir jetzt alle auf demselben Stand sind, kommt jetzt gleich der Fall und dann treffen wir uns zur Nachbesprechung wieder.
Es ist einer dieser wunderschönen Shoppingtage für Kathleen Eastman und zwei ihrer Kinder. Bereits am Nachmittag hatte sich das Dreiergespann auf den Weg gemacht, um an diesem 25. Juni 2016 die Kreditkarte glühen zu lassen und die Einkaufstaschen zu füllen. Was gibt es Besseres, als in diversen Geschäften Klamotten anzuziehen und am Ende des Tages mit vollen Tüten die Heimreise anzutreten und dem Rest der Familie mit einer kleinen Modenschau die Ausbeute zu präsentieren. Um sich zu stärken und den warmen Temperaturen in Kalifornien zu trotzen, wird sich zwischendurch mit einem Eis und einem kühlen Getränk gestärkt, bevor das Trio die nächsten Geschäfte stürmt. Erst am Abend treten sie die Heimreise zurück zu ihrem Haus nach Antioch an. Antioch ist eine mittelgroße Stadt in Kalifornien. Es ist eine schöne Stadt, die einige Grünflächen umgibt. Aber sie hat auch eine hohe Kriminalitätsrate. Sie zählte sogar bereits zu der zweitgefährlichsten Stadt Kaliforniens. Bekannt wurde sie unter anderem durch die Entführung von J.C. Lee Dugard im Jahr 1991. Zu Hause angekommen will Kathleen gleich die Tüten in das Obergeschoss ihres Hauses bringen. Gerade als sie die Hälfte der Treppe passiert, wird sie von einem ohrenbetäubenden Schrei ihrer Tochter aufgehalten. Kathleen zuckt zusammen. Sie rennt die Treppe hinunter und ihre Tochter und ihr Sohn laufen ihr bereits entgegen. Ihr Sohn schreit: Mom, da ist überall Blut. Kathleen betritt nun die Küche. Ihr wird schnell bewusst, dass hier etwas Schlimmes passiert sein muss. Bereits an der Türe sieht sie Blut. Außerdem entdeckt sie Beine, die hinter der Küchenzeile hervorschauen. Sind das Rillys Beine? Sie findet ihren Mann in einer Blutlache vor. Sie bekommt Panik. Angst um ihr Leben und das ihrer Kinder. Sie packt sich die beiden und begibt sich gleich darauf ins Freie, um den Notruf abzusetzen, der dann auch kurz darauf in der Leitstelle des Polizeireviers in Antioch eingeht. Völlig hysterisch schildert Kathleen nun die Geschehnisse der letzten Minuten. Mein Mann liegt auf dem Boden in seinem Blut. Lebt er noch? Entgegnet die Polizeibeamtin. Ich weiß es nicht. Können Sie reingehen und ihm helfen? Nein, ich will da nicht reingehen. Es wird gleich jemand da sein, okay? Ich habe Angst, was soll ich nur tun? Rallies und Kathleen Eastman haben im März 1998 geheiratet. Der Mann mit den großen blauen Augen und dem breiten Lächeln im Gesicht hatte es ihr gleich angetan. Sie haben 4 gemeinsame Kinder, 3 Töchter, Rebecca, Aurora und Amia, und einen Sohn namens Andrew. Außerdem wohnt Scott, Rallys Sohn aus erster Ehe, auch bei ihnen. Der Polizeibeamte John Ramirez ist der Erste, der am Unfallort eintrifft. Er findet die Familie vor dem Haus vor. Keiner will mit ihm das Haus betreten und somit macht sich der Polizist allein auf den Weg. Er hat keine Ahnung, was ihn erwartet, aber das Verhalten der Familie lässt auf nichts Gutes schließen. Er findet Rallys Eastman in der Küche. Er liegt auf dem Rücken, unter seinem Kopf befindet sich eine große Blutlache. Er überprüft, ob der Familienvater noch lebt. Er hört ihn leise und flach atmen. Jetzt kann er nur noch hoffen, dass der Rettungswagen rechtzeitig eintrifft, um Rallys helfen zu können. Da bereits Kathleen bei ihrem Notruf das Blut erwähnt hat, wird automatisch ein Rettungswagen losgeschickt, der auch kurz nach John eintrifft. Für John wirkt zunächst alles wie ein Unfall. Es scheint, als sei Rallys ohnmächtig geworden, gestürzt und habe sich dabei den Kopf an der Arbeitsplatte angeschlagen. Als die RettungssanitäterInnen den Körper des Verletzten anheben, fällt John allerdings sofort ein Detail auf, der die ganze Situation schlagartig verändert. Sofort wird die Küche der Eastmans von einem Unfallort zu einem Tatort, denn unter seinem Körper befindet sich ein Projektil. Rallys ist nicht gestürzt. Er wurde angeschossen. Der Familienvater wird umgehend ins Krankenhaus gebracht und auf die Intensivstation verlegt, wo er von nun an um sein Leben kämpft. Mordermittler James Colley und Adrian Gonzalez werden mit dem Fall beauftragt. Zweifelsfrei wurde dem Opfer in den Hinterkopf geschossen und somit steht der Tötungsversuch im Raum. Zwar kämpft Release Eastman im Krankenhaus um sein Leben, allerdings lassen die Verletzungen darauf schließen, dass er es gegebenenfalls nicht schaffen wird. In dem Fall würden sie in einem tatsächlichen Mordfall ermitteln. Um sich ein Bild des Tatortes machen zu können, machen sich die Ermittler auf den Weg zu dem Haus der Eastmans, wo John Ramirez auf sie wartet. Der junge Polizist war als erster am Einsatzort und kann eventuell Details schildern, die für die Ermittlungsarbeiten von großer Wichtigkeit sein könnten. Gleich fällt auf, dass das Haus von außen sehr ordentlich scheint und innen das Chaos herrscht. Überall findet man Klamotten und Gegenstände. In der Küche steht noch schmutziges Geschirr, welches auf seinen Abwasch wartet. Die Küche ist mit Blut verschmiert und man findet zu dem ganzen Blut auch Gehirnmasse auf dem Fußboden. Zusätzlich wird an der Türe, die von der Garage des Hauses in die Küche führt, Blut und Hirnmasse sichergestellt. Aus dem Grund sind sich die Beamten sicher, dass Rallies sich auf dem Weg von der Garage in die Küche befunden haben muss, als ihn die Kugel in den Hinterkopf traf. Außerdem finden die Beamten ein Einschussloch im Fernseher der Familie. Als sie sich die Patronen ansehen, sind sie allerdings erstaunt. Die Patronen scheinen aus einer kleinen Handfeuerwaffe mit Kaliber 22 zu stammen. Das ist eher ungewöhnlich für eine Mordwaffe. Könnte es sein, dass Rallies von Einbrechern überrascht wurde? Die Eastmans wohnen zwar in einer ruhigen Gegend, allerdings sind die umliegenden Straßen berüchtigt für die Drogenszene und Beschaffungskriminalität. Die Beamten suchen nach Spuren, die auf einen Einbruch schließen lassen. Aber weder an den Türen noch an den Fenstern lassen sich Einbruchsspuren feststellen. Auch wurde augenscheinlich nichts durchwühlt oder entwendet. Es muss sich also um eine Person handeln, bei der Rallies keine Befürchtungen hatte. Vielleicht kannte Rallies die Person sogar. Aber wen soll man verdächtigen? Die Beamten sind sich sehr schnell sicher, dass das Motiv persönlicher Natur sein wird. Bevor die Ermittler sich Rallies Leben anschauen, wollen sie sich das Haus von außen ansehen. Möglicherweise hat der Täter etwas verloren. Das Grundstück wird durchsucht. Auf dem Grundstück finden die Beamten einen Rucksack. In diesem finden sie Klamotten, Marihuana und eine dazugehörige Pfeife. Außerdem eine Geldbörse, die dem ältesten Sohn von Rallies zugeordnet werden kann. Hat Scotts Drogensucht die Familie vielleicht in Gefahr gebracht? Die Ermittler wollen alle Familienmitglieder befragen, um ein Bild des Familienvaters zu erhalten. Anfangen wollen sie mit Kathleen, da die Ehefrau ihren Mann am besten kennen wird. Sie steht ihm am nächsten. Er wird ihr vermutlich am meisten erzählt haben, wenn er in irgendeiner Weise von der Bahn abgekommen war. Es muss geprüft werden, ob er gegebenenfalls selbst in der Drogenszene verankert ist. Auch Schulden könnten eine Rolle spielen. Um die Befragung durchzuführen, fahren sie in das Krankenhaus, in dem Rallies weiterhin an Maschinen angeschlossen auf der Intensivstation liegt. Seine Familie kampiert rund um die Uhr an seinem Bett. Sie halten seine Hand, streicheln ihn über den Kopf und versuchen ihm die Kraft zu geben, die er benötigt, um seine schweren Verletzungen irgendwie zu überwinden, um weiterhin bei seiner Familie sein zu können. Ansprechbar ist er nicht. Kathleen beschreibt ein eher unschönes Bild von ihrem Mann. Sie gibt an, dass die Ehe bereits gescheitert ist. Die beiden würden zwar noch gemeinsam wohnen, allerdings nicht mehr dasselbe Bett teilen, um die Scheidung vorzubereiten. Rallies soll kein guter Ehemann gewesen sein. Immer wieder soll er Liebschaft mit anderen Frauen gehabt haben, die die Ehe letztendlich zerbrochen haben. Die Beamten werden hellhörig. Vielleicht ein eifersüchtiger Ehemann, der nun aus Wut gehandelt hat? Die Kinder beschreiben Rallies als einen sehr liebevollen Vater, der sie immer unterstützt hat. Ihm war es extrem wichtig, dass seine Kinder nicht auf die schiefe Bahn geraten, gerade wegen des Wohnumfeldes. Drogen sind dem Vater ein Dorn im Auge. Zuletzt wird Scott befragt. Der 21-Jährige wirkt auf den ersten Blick unscheinbar und eher schüchtern. Er kann kaum einen Blickkontakt zu dem Beamten herstellen, schaut auf den Boden und spricht sehr, sehr leise. Er wird auf den Rucksack angesprochen. Er gibt an, den Rucksack bewusst vor dem Haus gelassen zu haben, um keinen Streit mit seinem Vater zu provozieren. Die beiden seien ab und an aneinander geraten, da Scott Marihuana konsumiert. Das Verhältnis sei immer eher angespannt gewesen. Zu seiner Stiefmutter Kathleen sei das Verhältnis aber gut. Auf die Frage, ob er Probleme in der Szene habe, gibt er an, lediglich ein Gelegenheitskonsument zu sein und hin und wieder eine Pfeife zu rauchen. Scott hat ein Alibi für den Abend. Er war bei Freunden und hat gezockt und ist in der Nacht nicht nach Hause gekommen. Er hat gegen 21 Uhr den Wagen nach Hause gebracht, da Raleighs es nicht mochte, wenn er über Nacht mit dem Wagen fortblieb. Diesen parkte er aber bewusst einen Block weit weg, da er davon ausging, dass sein Vater ihn womöglich nicht mehr gehen ließe, wenn er ins Haus gehen würde. Danach sei er umgehend zu seinen Freunden zurückgekehrt. Die Beamten sind nach der Befragung der Familie genauso schlau wie vorher. Sie klappern nun die Nachbarschaft ab, in der Hoffnung, dass Kameras eventuell jemanden aufgezeichnet haben könnten. Die NachbarInnen, die nicht angetroffen werden können, hängt James Colley eine Visitenkarte an die Tür. Mittlerweile ist der ballistische Befund eingegangen. Die Patrone stammt aus einem Revolver Kaliber 22 der Marke Harrington & Richardson. Die Ermittlungen stehen kurz vor dem Stillstand, als die Ermittler zwei sehr interessante Nachrichten erhalten. Zum einen werden sie von der Sozialarbeiterin der Klinik angerufen, die dem Beamten mitteilt, dass Raleighs Familie ihn für tot erklären möchte, um die Lebensversicherung von 1 Million Dollar zu erhalten. Zum anderen meldet sich ein Arbeitskollege von Raleighs, der nun ein anderes Bild der Beziehung von Kathleen und Raleighs zeichnet. Er gibt nun an, dass die Beziehung genau andersherum abgelaufen sei. Raleighs sei immer ein liebender, unterstützender Ehemann gewesen, der seine Frau jeglichen Wunsch erfüllt habe. Und Kathleen sei die Untreue gewesen, die immer wieder fremdgegangen ist und sogar ein uneheliches Kind gezeugt hat. Sie habe Raleighs immer ausgenommen, wäre hinterhältig und manipulativ gewesen. Ist das die Aussage, auf die die Beamten so lange gewartet haben? Am 30. Juni 2016 wird Raleighs von seinen behandelnden ÄrztInnen für hirntot erklärt. Kathleen entscheidet, die Geräte abzuschalten, da keine Hoffnung auf eine Genesung besteht. Der Familienvater hat den Kampf verloren und stirbt im Kreise seiner Familie. Die Ermittlungen des nun Mordfalles müssen weitergehen. Raleighs muss Gerechtigkeit widerfahren. Kathleen wird erneut befragt. Sie leugnet, etwas mit dem Tod ihres Ehemannes zu tun zu haben. Ihre Worte scheinen allerdings eher leer. Die Beamten wollen ihr Handy, um dort nach weiteren Spuren suchen zu können. Das sagen sie der Witwe auch ganz frei heraus. Zwar zögert Kathleen zunächst, gibt dem Beamten aber dann ihr Mobiltelefon. Sie finden brisante Chatverläufe mit anderen Männern, in denen Kathleen auch erotische Fotos verschickt. Die Nachrichten wirken, als habe sich Kathleen sogar in einen dieser Männer verliebt. Auch ihr Internetsuchverlauf wird sich angeschaut. Sie suchte 3 Wochen vor dem Mord im Internet nach der Versicherung ihres Mannes. Könnte das der heiße Fund sein? Klingt ganz klar nach einem Motiv. Allerdings kann Kathleen zweifelsfrei beweisen, dass sie den gesamten Tag mit ihren Kindern unterwegs und sogar in anderen Städten gewesen ist. Dazu kann sie Quittungen diverser Geschäfte vorlegen. Kathleen kann Raleighs also nicht getötet haben, aber sie kann Mitwissende sein. Hatte sie also einen Komplizen? An dieser Stelle wollen die Ermittler wissen, wer die Versicherungssumme erhält. Im Vertrag wird Scott Eastman genannt. Die Beamten unsicher, ob der junge Mann das Zeug zum Morden hätte, aber vielleicht hat er die Tat auch zusammen mit seiner Stiefmutter begangen. Haben sich er und Kathleen etwa zusammengetan? Auch Scott wird erneut vorgeladen. Er gilt nun als Hauptverdächtiger im Mordfall seines eigenen Vaters. In der neuen Befragung fügt er nun auf einmal Details hinzu, die er bei der ersten Vernehmung noch nicht erzählt hatte. So will er nun unter anderem in einem Supermarkt gegangen sein, um eine große Packung Kondome zu kaufen. Der 21-Jährige verstrickt sich in offensichtlichen Lügen. Seine Geldbörse ist laut seiner ersten Aussage nicht bei ihm gewesen und befand sich im Rucksack auf dem Grundstück des Familienhauses. Darauf angesprochen merken die Beamten schnell, dass er sich seine Aussagen auf die Schnelle ausdenken möchte. Er behauptet, den Laden ohne Einkauf verlassen zu haben. Dabei berichtet er detailgenau, wie er den Laden an der Seite des Automaten verlassen habe, indem man sein altes Handy verkaufen könnte. Adrian Gonzalez wird hellhörig. Warum sollte er den Automaten erwähnen, wenn er diesen nicht benutzt hatte? Auf die Frage, ob er sein Handy dort verkauft habe, um an Bargeld zu kommen, reagiert der junge Mann sichtlich erschrocken. Er behauptet, kein Handy zu besitzen, da ihm seins gestohlen wurde. Umgehend wird der Automat geprüft. Alle Käufe werden per Video aufgenommen, da die Automaten häufig für den Verkauf von gestohlenen Handys missbraucht werden. Die Firma stellt der Polizei sofort sämtliches Videomaterial zur Verfügung und siehe da. Die Beamten sehen, wie Scott Eastman ein Handy mit dem Personalausweis, der ja eigentlich auf dem Grundstück lag, verkaufte. Wollte Scott also verhindern, dass die Polizei sein Handy kontrollieren kann? Eine Genehmigung wird eingeholt und die Beamten können den Automaten öffnen, um nach dem gesuchten Handy Ausschau zu halten. Und tatsächlich finden sie Scotts Handy im Inneren des Automaten. Alle gelöschten Dateien werden wiederhergestellt und die Beamten können sämtliches aufschlussreiches Material sichten. Sie finden etliche Hinweise, die für Scott belastend sind. Es gibt hunderte Suchverläufe zu genau dem Waffenmodell und der Patrone, die für den Mord verwendet wurden. Außerdem finden sie Verläufe, in denen Scott nach Pornomaterial sucht, in dem es um Sex mit der Stiefmutter geht. Naughty Stepmom und My Hot Stepmom sind nur einige Titel, die die Beamten zu Gesicht bekommen. Sie finden außerdem die erotischen Fotos von Kathleen. Sein Alibi wird überprüft. Und zwar stimmt es, dass er den Abend bei seinen Freunden verbracht hat, aber der Vater des Freundes gibt an, dass Scott für 45 Minuten verschwunden gewesen ist. Laut Scott waren es nur 10 Minuten, in denen er kurz das Auto abgestellt hatte. Seine Freunde wohnten wenige Gehminuten entfernt. Was hat er also in der restlichen halben Stunde gemacht? Bald darauf meldet sich ein Nachbar mit dem Kameraaufnahmen seiner Überwachungskamera. Zu sehen ist Scott, der den Wagen um 20.53 Uhr abstellt. Er verlässt das Auto in Richtung seines Zuhauses. Der Wohnort seines Kumpels liegt genau in der entgegengesetzten Richtung. Um 21.15 Uhr kommt er angelaufen, öffnet den Kofferraum, fummelt zunächst an etwas herum und legt dann etwas hinein. Die Beamten vermuten, dass es sich hierbei um die Tatwaffe gehandelt haben muss. Nun sind sich alle sicher. Scott ist der Mörder seines eigenen Vaters. Scott wird erneut auf das Revier gebeten. Diesmal wollen die Ermittler ein Geständnis. Scott weiß nicht, was die Beamten alles wissen. Ihm werden alle Beweise vorgelegt. Nun wird er ganz kleinlaut. Er leugnet nicht, dass er die Pornos gesucht hatte, gibt aber an, dass er die Suche nach der Waffe nicht getätigt habe. Die Ermittler versuchen ihm deutlich zu machen, dass es sich hier um sein Handy und nicht um irgendeinen Rechner handelt, den mehrere Menschen benutzt haben. Er sagt noch einmal, dass er es nicht gewesen ist. Dann schweigt er einen Moment und verlangt dann nach einem Anwalt. Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Haftbefehl gegen den 21-Jährigen vorliegt, verlässt er nun das Revier. Die Beamten haben aber genügend Beweise, die gegen Scott Eastman sprechen und somit erhalten sie einen Haftbefehl von dem zuständigen Richter. Noch am selben Tag können die Beamten ihren Hauptverdächtigen festnehmen, während er mit seiner Schwester und seiner Stiefmutter zusammensitzt. Für seine Schwester bricht eine Welt zusammen. Sie kann sich nicht vorstellen, wie ihr Bruder zu einer solchen Tat fähig sein und ihr und ihren Geschwistern den liebenden Vater nehmen konnte. Kathleen wird gefragt, ob sie nicht gemerkt hat, dass ihr Stiefsohn verliebt in sie gewesen sei und die Tat vermutlich begangen habe, um sich mit ihr etwas aufzubauen. Kathleen verneint zwar, wirkt aber irgendwie positiv überrascht, dass Scott so über sie gesprochen hat. Es beginnt ein kurzer Prozess, in dem die Staatsanwaltschaft präsentiert, was wohl an dem Mordabend passiert sein muss. Die Beamten vermuten, dass Scott zunächst das Auto unweit des Familienhauses abgestellt hat. Dann ist er nach Hause gegangen, wo ihn Rallis zur Rede gestellt hat. Ihm war aufgefallen, dass sein Sohn erneut Drogen konsumiert hat. Vielleicht hat er Scott mit einem Rauswurf gedroht. Als sich sein Vater von ihm abwendet, schießt Scott ihm von hinten in den Kopf. Danach rennt er aus der Garage zum Auto. Dort öffnet er den Kofferraum und klappt den Revolver auf, um nach den Patronen zu sehen. Das macht er so hektisch, dass die Patronen herausfallen. Eine kann später in der Radkappenmulde gefunden werden. Auch die Jury ist sich sicher, dass sich die Tat genauso abgespielt haben wird und befindet Scott Eastman für schuldig. Der Richter verurteilt ihn zu einer 55-jährigen und lebenslangen Haft. Kathleen kann nie belangt werden, da es keinerlei Beweise gibt, die sie als Komplizin ausmachen lassen. Die Versicherungssumme wird auf die Kinder aufgeteilt. Ausgeschlossen Scott. Raleigh's Carl Eastman wird nur 44 Jahre alt und stirbt 3 Tage nach seinem Geburtstag. Er war ein herzensguter Mensch, der gerade für seine Familie nur das Beste wollte. Nun wird er seine Töchter nie zum Trauerteil begleiten und mit ihnen den ersten Tanz auf der Hochzeit machen können. Er wird nie mit seinen Enkelkindern durch den Garten toben oder ihnen abends noch eine Geschichte vorlesen können. Er wird nie Opa sein dürfen und das Leben seiner Kinder begleiten. Aber er wird von seinen Kindern nie vergessen werden. Die Polizeibeamten sind froh, dass sein Mörder die gerechte Strafe erhalten hat.
Ja, also, erstmal vielen Dank für den Fall, den du uns mitgebracht hast. Ich habe fleißig währenddessen mitgefiebert und mitgerätselt, tatsächlich sogar mit Stefan zusammen. Der war nämlich dabei, als ich mir den angehört habe und habe zwischendurch angehalten und habe gesagt, ich gebe dir jetzt schon mal einen Tipp ab, wer es war. Und am Ende sagen wir, ob ich richtig liege. Und ich lag richtig. Allerdings habe ich eben da schon gesagt, dass die Kathleen mit dem Scott unter einer Decke steckt und mit dem Ganzen was zu tun hat. Und am Ende ist sie ja, muss ich sagen, eigentlich, weil meiner Meinung nach ist sie damit für verantwortlich, ist sie nicht, ja, verurteilt worden, hat keine Strafe bekommen. Das war halt eben das, was mich auf jeden Fall sehr aufgeregt hat, muss ich sagen. Was ein unfassbar krasser Anblick muss das sein für die Kinder, die ja anscheinend von all dem nichts wussten, nicht eingeweiht waren in den Plan. Es scheinen ja wirklich nur Scott und Kathleen was davon gewusst zu haben oder das geplant zu haben. Und dass ihr Papa dann da blutüberströmt in der Küche liegt. Als du sagtest, ja, dieser markerschütternde Schrei kam, da hat es sich in mir auch alles zusammengezogen. Weil ich glaube, also ich mag mir nicht vorstellen, wie das sein muss, sowas zu sehen und auch noch eine geliebte Person so zu sehen. Aber ja, das sind halt Bilder, die niemals vergessen werden. Dann muss ich da sagen, fand ich es schon komisch, dass Kathleen nicht hingehen wollte, um zu gucken, ob er noch lebt oder ob man irgendwie noch helfen kann. Also keine Erste Hilfe geleistet hat. Gut, es reagiert halt jeder anders, ne? Und vielleicht, ich meine, die Kinder haben das ja auch nicht getan, aber ich weiß nicht, wenn die Mama mit da ist, dann ist ja eigentlich dann eher sie die Person, die dann einschreitet und irgendwie beziehungsweise zur Tat schreitet und dann was macht. Was mich sehr überrascht hat, war, dass er ja tatsächlich noch gelebt hat und was ich ganz, ganz schlimm fand, weil da habe ich mir wieder gedacht, mein Gott, was wäre, wenn jetzt ihm eher geholfen worden wäre? Gut, jetzt war die Schussverletzung ja wirklich sehr massiv und auch im Kopf. Das wusste man aber ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Meine Mutmaßung wäre jetzt, es hätte wahrscheinlich tatsächlich nicht geholfen, wenn ihm jetzt eher, wenn jetzt eher Erste-Hilfemaßnahmen eingeleitet worden wären, weil die Verletzung ja so massiv war. Aber ja, trotzdem ganz schrecklich. Also sollte er noch irgendwas davon mitbekommen haben, ganz, ganz grausam einfach. Ich fand eigentlich, muss ich sagen, die Ermittlungsarbeit in dem Fall sehr gut. Die Beamten waren alle total engagiert und hartnäckig, haben ganz viel hinterfragt, haben nicht Sachen so hingenommen und so und haben ja auch anscheinend sehr schnell diese Ungereimtheiten aufgedeckt, die es da gegeben hat. Gut, jetzt ist Scott ja auch noch sehr jung gewesen. Er hat sich ja dann, hast du erzählt, in dem zweiten Verhör, glaube ich, dann immer mehr in so Lügen Geschichten verstrickt und neue Aussagen gemacht, von Sachen, die er vorher überhaupt nicht erwähnt hat und die dann auch nicht zusammengepasst haben. Dann kam ja auch noch raus, dass er für, glaube ich, um die 45 Minuten nicht bei dem Freund war an dem Abend. Als sich das dann so herauskristallisiert hat, war das eigentlich der Moment, wo ich dann dachte, ja, alles klar, Scott scheint auf jeden Fall was damit zu tun zu haben und dachte dann, mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Das ist der eigene Vater und er scheint bereit gewesen, er scheint dazu bereit gewesen zu sein, sowas zu machen. An dem Punkt hat tatsächlich Stefan dann gesagt, die haben bestimmt noch ein Verhältnis gehabt. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann kam es und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht.
Jetzt muss ich ganz kurz eingreifen. Es ist nicht bekannt, ob die
ja, ein okay, Verhältnis miteinander aber zumindest gehabt haben. Scheint er sich irgendwie sowas vorgestellt zu haben, weil er ja diese Bilder auf dem Handy hatte von ihr und halt eben auch nach diesen einschlägigen Pornos gesucht hat. Als die Begriffe kamen, Nadja, das kann alles nicht wahr sein. Ich fand es auf jeden Fall absolut schockierend. Ich frage mich wirklich, ob er dachte, dass er damit durchkommt oder ob die zwei dachten, dass sie damit durchkommen und dann wirklich auch noch die Kohle kassieren. Was mich ein bisschen gewundert hat, warum nur er da eingetragen war, ursprünglich in der Lebensversicherung. Weil er hatte die anderen Kinder waren ja auch die leiblichen Kinder von Redis, oder?
Ich könnte mir vorstellen, weil Scott der einzige Volljährige.
Okay.
Das einzig volljährige Kind war, dass es vielleicht daran irgendwie gelegen hat, aber ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also,
okay. Kann,
also da habe ich jetzt nichts zu finden können. Es kann natürlich sein, dass Scott nur auch eingetragen war. Das kann natürlich auch sein, dass da konnte ich jetzt nichts zu finden, außer dass die halt überprüft haben, wer eben da dann
der Begünstigte wäre.
Der Begünstigte ist und dass auf jeden Fall Scott da drin gestanden hat.
Okay,
alles und dass klar. Das natürlich dann quasi 1 Million Gründe gewesen sind, die halt dann auch Motiv halt widerspiegeln. Ja. Ne?
Was ich hier noch herausheben muss auf jeden Fall, weil ich ja eben auch schon die Ermittlungsarbeit angesprochen habe, ist die Sache mit dem Handy. Ich meine, da hat der Scott sich auch so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, dass er das überhaupt erwähnt hat mit diesem Automaten. Also erstmal krass, dass es da so einen Automaten gibt, kann ich mir hier in Deutschland nicht vorstellen. Also ich habe sowas auch noch nie gesehen. Aber mega, dass die da so schnell geschaltet haben und dass die tatsächlich dieses Handy noch finden konnten und dass die Daten darauf wiederherstellen konnten, weil das war natürlich dann ja wirklich was Handfestes, also richtige Beweise, die ihn letztendlich ja auch dingfest gemacht haben im Grunde, ne? Und dass daraus halt auch dass daraus ja auch hervorging, dass er das wirklich geplant hat. Und das finde ich einfach so, so krass und so abscheulich irgendwie, dass der eigene Sohn dazu bereit ist. Zumal ja auch der Arbeitskollege ausgesagt hat, dass der Rallis eigentlich so ein super liebevoller Papa war und auch die Kathleen geliebt hat und alles gemacht hat und so. Und deswegen finde ich das noch furchtbarer einfach, dass ihm das passiert ist und dass er das alles so, dass er da dem Ganzen noch zum Opfer gefallen ist. Meine Vermutung ist halt auch, dass Kathleen den Scott so ein bisschen da auch mithin dazu angestiftet hat, weil sie so vielleicht auch dann noch mit so viel Kohle aus der Ehe da rauskommt. Aber das ist halt nur Vermutung, ne? Sie ist ja halt nicht verurteilt worden, weil man es ihr nicht nachweisen kann und deswegen, ja, wäre es das halt einfach nur meine, also es ist so dieser Beigeschmack, den ich habe bei dem Ganzen. Was halt schön ist, dass die anderen Kinder, also die Geschwister von Scott, tatsächlich jetzt das Geld bekommen haben und hoffentlich so vernünftige, ich meine, da ist das ja immer so, dass die Schulen so teuer sind, dass sie so vielleicht dann auf jeden Fall noch vernünftige Schulausbildungen machen können und dass das vielleicht davon noch so ein bisschen finanziert werden kann. Natürlich ist das alles, also kein Geld der Welt wird ihnen jetzt den Vater ersetzen. Und eigentlich ist ja jetzt auch die ganze Familie da auseinandergebrochen, ne? Also dadurch, dass Scott jetzt auch lebenslang im Gefängnis sitzt, ist auch noch der älteste Bruder weg. Dann dieser ganze Vertrauensbruch, also das kann halt kein Geld der Welt aufwiegen, muss man einfach sagen. Also alles in allem total schrecklich und furchtbar und macht einen richtig betroffen.
Mhm. Auf jeden Fall. Ja, das ist halt auch, natürlich ist dieser Beigeschmack da, weil er wird halt von den Beamten auch nicht als besonders klug beschrieben, dass es halt schon schwer vorstellbar ist, dass er das quasi alleine getan hat. Aber wie gesagt, man kann der Kathleen nichts nachweisen. Es gibt keinerlei Beweise. Sie war auf jeden Fall nicht zu Hause, als das passiert ist. Und man kann es halt nicht beweisen. Es kann natürlich auch sein, dass sie mit der ganzen Sache überhaupt gar nichts zu tun hat. Und am Ende halt vielleicht auch einfach nicht kein besonders toller Mensch ist, ne, sondern halt, wie gesagt, ja auch ein bisschen hinterhältig und manipulativ zu sein scheint, wie das halt der Kollege aussagen konnte. Aber ob sie jetzt wirklich an der Tat beteiligt war, kann man ihr nicht nachweisen. Sie ist nicht verurteilt worden, weiß man nicht, ne?
Ja, also, naja, ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass man das irgendwie noch hätte herausfinden können und dass sie auf jeden Fall auch eine Strafe bekommt. Wie bist du auf den Fall gekommen?
Tatsächlich habe ich zuletzt mal hier alte Sachen ausgegraben und hatte mir irgendwann mal ganz zu Beginn, als wir den Podcast angefangen haben zu machen, 2020, auf eine Liste genau diesen Fall geschrieben und hatte dann angefangen, ihn zu recherchieren und habe tatsächlich irgendwann auch eine Dokumentation gefunden, die ich mir am Ende auch noch angeschaut habe. Die kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Die heißt, also wenn ihr bei YouTube eingibt, die geliebte Stiefmutter, dann kommt das. Da sind dann auch nochmal, da spricht die Aurora, die spricht da, die Ermittler sprechen da. Falls sich übrigens jemand gewundert hat, dass ich nur Beamten gesagt habe, es waren tatsächlich jetzt nur männliche Kollegen involviert. Deswegen habe ich da eben einfach auch nur Beamten, über die Beamten gesagt und nur in der männlichen Form gesprochen. Genau. Ich fand da nämlich auch wirklich die Polizeiarbeit ziemlich gut, weil die halt alles möglich gemacht haben, damit dem Rallis halt auch Gerechtigkeit widerfährt.
Ja, Wahnsinn. Vielleicht können wir ja die Doku da auch noch irgendwie verlinken oder sowas, ne? Dann können sie sich die auch noch mal angucken. Ich würde die mir auch gerne angucken. Das interessiert mich auf jeden Fall. Ja, ich glaube, nach diesem aufwühlenden Fall können wir jetzt etwas Schönes gebrauchen. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem Und Lisa, ich würde gerne von dir wissen, bei welcher Sache bist du richtig froh, dass du sie jetzt nicht mehr machen musst?
Also auf jeden Fall so Klausuren und Prüfungen schreiben.
Das war auch mein allererster Gedanke, wirklich.
Aber dann habe ich es mir wieder eingefallen, ah ja, warte mal, ich mache nächstes Jahr eine Fortbildung und dann muss ich auch wieder eine Prüfung schreiben. Deswegen stimmt das nur so halb. Boah, oder so ein Nebenjob. Boah, das fand ich auch mal richtig ätzend. Ich habe angefangen mit 16 Zeitungen auszutragen und ich fand es einfach nur bei so Schneeregen oder so einfach nur noch grauenvoll.
Ja, ja, das stimmt. Also ich habe mal im Callcenter gearbeitet, das war auch, boah. Und boah, vor allem, nee, da gab es noch keinen Mindestlohn für 6 Euro. Das muss man sich mal wegtun. Und ab 20 Uhr hat man 6,50 bekommen. Und ich habe mir da die Stunden um die Ohren gehauen.
Um die Ohren geschlagen. Also, und das hast dich immer gefreut, wenn du die 22-Uhr-Dienst hattest.
Ja, genau.
Ich habe bei Rewe
mehr Kohle bekommen hat und so. Aber, boah, nee. Und dann bin ich ja mitten in der Nacht dann irgendwie nach Hause gefahren. Und das war halt für so Versandkataloge. Bader sagt euch vielleicht was. Oder nee. Brigitte Hachenburg oder so. Ne, halt, wo so Omis anrufen und dann was bestellen wollen. Und dafür habe ich dann halt, also ich habe nicht dieses ich glaube, es gibt, wie hieß das nochmal, Outbounding und Inbounding oder so. Also ich musste nicht aktiv raustelefonieren, um Leuten irgendwas aufzuschwatzen, sondern ich wurde angerufen, weil Leute da halt Bestellungen aufgegeben haben. Und das war schon erträglicher, weil für mich wäre jetzt gar nichts gewesen, irgendjemandem was zu verkaufen. Das ist einfach nicht mein Ding. Ne? Das ist, und ich weiß ja selber, wie nervig das ist, wenn die Leute anrufen. Aber auch das war einfach, boah, nee. teilweise.
Muss ich gerade, weißt du noch, das habe ich ja auch durch dich bin ich da ja dran gekommen, wo wir bei in dem Baumarkt.
Ja, richtig, genau.
So, und ich werde das niemals vergessen. Das ist noch eine meiner liebsten Geschichten, die ich gerne erzähle, weil ich es einfach unfassbar lustig finde. Eigentlich ist es gar nicht lustig. Aber da war ich mit einer Freundin in einem Baumarkt und man musste doch immer diesen Zettel nachher abgeben und da mussten die dich ein bisschen bewerten.
Mhm.
So. Und ich werde das nie vergessen. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, weil das eigentlich voll übergriffig ist, aber egal. Ich habe diesen Zettel abgegeben, wir stehen da und dann war da irgendwie äußeres Erscheinungsbild. Und dann hat dieser Mann diese Brille so runter auf seine Nasenspitze, hat uns so von oben bis unten gemustert und hat dann gesagt, ja, suchen ja keine Models, ne? Sind wir nachher da rausgegangen und hat meine Freundin zu mir gesagt, also das habe ich jetzt nicht verstanden, was meinte der da?
Wie unverschämt einfach, ne? Und das Schlimme ist ja, du bist ja eigentlich auf seine positive Bewertung angewiesen, ne, um das dann hinterher abzugeben, damit du dann auch deine Kohle bekommst und musst dir so eine Scheiße, also musst du ja. dir eigentlich nicht, ne? Also Mädels, lasst euch nicht mit sowas abspeisen nee,
auf
oder
gar keinen Fall lacht darüber
alten
wirklich, also
Männern,
das ist das Einzige, ja, was ich kann.
Ja. Aber das,
ich meine, der hat uns trotzdem eine Eins gegeben,
ja,
ne? Aber
ich weiß, aber das ist so unnötig, so dumme ja, Kommentare zu geben, ne? Also
nachdem man da, weil ich 8 Stunden gesessen habe, mit irgendwelchen Kindern Insektenhotels gebaut
ja,
hat oder diese Karte da verteilen musste. Also es war wirklich, da musste ich zuletzt noch dran denken, wie der da wirklich sagte, ja, suchen ja keine
Models.
Nee,
das stimmt,
ne?
Das vermisse ich auch gar nicht, dass ich da, also dass wir mit unserem Hauptjob glücklicherweise genug Kohle verdienen, um das nicht mehr machen zu müssen, ne?
Ja. Aber auch so, da war gerade noch irgendwie so, was ich gedacht habe. Ach, Schichtdienst. Bei meinem Job, den ich vorher gemacht habe, hatte ich ja auch noch Schichtdienst. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Also
bei mir
teilweise
ist es auch
dann
noch
irgendwie.
So, ach so, ja, erzähl ruhig zu Ende.
Nee, erzähl ruhig. Alles gut.
Bei mir ist es noch so dieses, was man früher halt machen musste, so an- und abmelden bei Mama oder dass man dann immer sagt, dann und dann bin ich aber wieder zurück und dass man alles immer so absprechen musste. Klar, ich muss mich jetzt auch mit Stefan absprechen und mit der Kleinen bin ich jetzt wieder ein bisschen gebundener, aber das ist trotzdem was anderes als früher, weil dann hieß es ja auch, nein, machst du nicht. Darf ich dann noch da und dahin, also dass ich man das nicht mehr machen muss, sondern dass man einfach Sachen entscheiden kann und die dann auch macht, ne, und selber plant, statt sich da immer noch das Okay einzuholen und da irgendwo
ich weiß
um Erlaubnis
noch, ich musste
zu
immer
fragen.
Ich musste immer um 22 Uhr zu Hause sein.
Genau
und
solche
Und dann bin
Sachen.
Ich natürlich mit dem Fahrrad natürlich immer erst um 21.57 Uhr vom Spielplatz losgebrettert. Und da das war noch hier, da also auf dem Weg nach Hause, du weißt, ich sage den Namen jetzt nicht, aber du weißt, Da geht es einen Berg hoch.
Mhm.
Einen sehr langen Berg hoch.
Mhm.
Und
steil
den musste ich
vor allem
mit dem
teilweise.
Fahrrad. Hammer. Und diesen, also Hammer, wirklich. Da diesen ganzen Berg da hoch, ne, dann bist du da klatschnass geschwitzt, bist du zu Hause angekommen, aber hast es in 3 Minuten geschafft. ja, Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Oder ja, noch stimmt. Die Zeit, wo man kein eigenes Auto hatte und dann musste ich
immer
darauf
angewiesen war. Und meine Mama hat zum Beispiel kein Auto und keinen Führerschein. Das heißt, ich musste immer mit dem Bus, ne? Alles mit dem Bus.
Ja, da bin ich auch froh, dass ich das nicht mehr muss.
Ja.
Bus fahren, auf Bus und Bahn. Ab und an finde ich es total gut, ne? Dann fährt man ja auch. Also, wenn es möglich ist, dann mache ich das. Aber das war ja dann teilweise so, weiß ich nicht. Ich kann mich daran erinnern, zu Zeiten, als ich noch nach Düsseldorf immer mit der Bahn gefahren bin, wie oft ist dann da irgendwie, es ist ein Sturm.
Bahn
und dann
fällt aus.
Schon.
Dann es ist warm, Bahn fällt aus. Es ist
Bahn
kalt,
fällt aus.
Bahn fällt aus.
Bahn fällt aus. Es regnet.
Wir streiken.
Bahn fällt aus.
Bahn fällt
es schneit.
Auch wie ein bisschen, voreingenommen sind. Ja. Nee, stimmt. Also uns fallen ja tatsächlich echt viele Dinge ein. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber jetzt, wo wir hier einmal drüber nachdenken, ja.
Ja.
Aber mein erster Gedanke war tatsächlich auch Klausuren, weil ich noch weiß, wie, wenn ich schon wusste, oh, wir haben jetzt bald wieder, fängt die Phase an und du musst lernen und sich dann immer schnell die Notizen noch machen, wenn der Lehrer gesagt hat, das ist klausurrelevant oder keine Ahnung. Und dann dieses Lernen und dieses Aufgeregtsein vorher. Und dann ist einem so übel, da muss man dahin und oh nee.
Dann dreht man um und hofft einfach nur, bitte, lieber Gott, lass da irgendwie wenigstens ein paar Freunde. Und im Studium fand ich sogar noch schlimmer, weil ich wusste ja immer, wie viele Punkte brauche ich, damit ich durch bin in der Prüfung. Das heißt, du hast dann angefangen, wenn du irgendwann nicht mehr wusstest, die Punkte, wo du sicher warst, dass das richtig ist, zusammenzurechnen. Dann hast du gemerkt, boah, das ist eine ganz knappe Kiste. Also, boah, das ist schon wirklich, das ist jetzt nicht sicher, was ich hier. Und dann fängst du an, dann dir noch irgendwas aus den Fingern zu saugen.
Ja, das stimmt. Das letzte Mal war es noch bei mir, als ich den Fachwirt noch gemacht habe und zum Glück auch direkt bestanden habe, weil ich da nur dachte, boah, wenn ich das jetzt nochmal alles machen muss, weil ich das nicht bestanden habe. Nee, ich dreh durch. Und im Moment habe ich auch überhaupt keinen Ansporn daran, mich nochmal irgendwie da in diese Situation zu begeben. Deswegen bin ich jetzt gerade erstmal richtig froh, dass ich damit nichts am Hut habe. Das kommt wahrscheinlich alles später, wenn Malia dann mal zur Schule geht und die dann anfängt.
Dann hast du das bei ihr, genau.
Genau, ich sehe das dann bei ihr. Oder?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Unterstütze ich sie bestmöglich.
Ja, es ist wieder Weihnachtszeit und da haben Marie und ich natürlich wieder eine Frage an euch. Und zwar, ob ihr vielleicht Lust habt, mit uns wieder eine kleine Weihnachtsfeier zu machen. Wir würden da vielleicht auch nochmal eine Umfrage auf Instagram stellen. Da heißen wir mordgeflüster_der_podcast. Aber schreibt uns auch gerne eine Mail oder auch eine Direct Message bei Instagram, ob ihr da vielleicht dran teilnehmt. Wir würden vielleicht dann im Laufe der Woche mal ein paar Termine rausgucken, an denen wir noch können. Weil das ist ja auch gar nicht so einfach.
Das stimmt.
Und dann ziehen wir uns wieder unsere Rentiergeweihe an, die ich nämlich hier schon rausgekramt habe. Und dann hätten wir nämlich sehr, sehr große Lust, uns wieder mit euch zu verabreden.
Genau.
Das dritte Jahr in Folge, ne? Dritte Jahr ist es jetzt.
Ich meine auch,
das dritte Mal. Ja.
Ja. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zum Gewinnspiel. Wir haben euch ja eben gesagt, welches Buch es zu gewinnen gibt und jetzt sagen wir, wie ihr das Buch gewinnen könnt. Und zwar lautet dieses Mal das Wort, auf das es ankommt, Gehirnmasse. Das werdet ihr im Fall auf jeden Fall gehört haben. Also bitte haut jetzt in die Tasten und schreibt uns, bei welcher Minutenangabe ihr das Wort Gehirnmasse gehört habt und schickt uns das und der oder die Schnellste gewinnt dann das Buch. Wir drücken euch ganz fest die Däumchen.
Genau.
Und jetzt sind wir auch am Ende angelangt. Das war die 92. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie.
Und ich bin Lisa. Bleibt sicher
und gesund.
Tschüss.
Tschüss.